Das heißt, wir müssen eigentlich mehr hin zu einer Extensivierung der Landnutzung an der Stelle und weg von der Intensivierung. Das ist eigentlich der Schlüssel darin.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, Reingezwitschert-Fans auf dem Planeten. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Episode von Reingezwitschert, dem Vogelpodcast, mit meinem werten Kollegen hier neben mir, dem Martin Römmler.
Ja, und neben mir ist natürlich der Fabian Karwinkel, der euch gerade eingeführt hat. Wir freuen uns, dass wir zur 56. Folge zusammengekommen sind. Und weil wir gerade schon den Titel oder die Titelnummer gesagt haben, 56, hast du uns was rausgesucht? Ich habe ausnahmsweise auch mal was rausgesucht.
Du hast auch was.
Also halt dich kurz, Fabian.
Okay, oh Mann. Also 56 Zentimeter Spannweite haben einige Vogelarten, die wir vielleicht ganz gut kennen. Die Elster beispielsweise, der Eichelhäher. Also wenn ihr das euch so vormacht, jetzt versucht nicht die angelnde Person raushängen zu lassen, das ist so etwas über einen halben Meter und damit haben wir die Spannweite von Elster, von Eichel, aber auch von Alpenseglern zum Beispiel. Ziemlich cooler Vogel.
Ja, mein unnützer Vogelfakt zur 56 ist, 56 Millionen Jahre alt ist das älteste Fossil der Pseudozahnvogelgruppe. Also sehr spezifisch.
Oh, Adi, das
ist eine ausgestorbene Gruppe von Seevögeln, die mit 6 bis 7 Meter Spannweite zu den größten Vögeln zählen, die jemals auf der Erde gelebt haben.
6 oder 7 Meter große Vögel.
Und die hatten eben so Zähne im Schnabel, die eben keine echten Zähne sind, sondern aus Knochen gebildet waren.
Ja, sehr cool. Sehr cooler Fakt. Und damit würde ich sagen, geht's heute aufs Land. Und wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast dabei und ich freue mich sehr, Julia Vogel, dich begrüßen zu dürfen.
Hallo in die Runde.
Ja, du bist heute zu Gast hier, weil du beim NABU im Kombi-Projekt tätig bist. Und was es mit diesem Kombi-Projekt auf sich hat, worum es da geht, dazu erfahren wir dann im Hauptteil mehr. Aber wir können schon mal vorwegnehmen, es geht um Feld und Flur. Und das ist ja, wie wir wissen, ein sehr dynamischer Lebensraum. Also da passiert viel, im Gegensatz zum Beispiel zum Wald, der ja viele, viele Jahre einfach so wachsen kann, theoretisch. Und wir wissen auch aus den Episoden unseres Podcasts, aber auch so, dass die Feldvögel immer mehr zurückgehen. Und was man dagegen machen kann, wie das Kombi-Projekt da einen Riegel vorschieben will, dazu erfahren wir dann später mehr.
Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Julia, du hast einen tollen Nachnamen. Hammer.
Ja, passt perfekt auf jeden Fall zum Podcast.
Aber wir werden später sehen, wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du Julia Vogel heißt, sondern auch, weil du uns ganz viel erzählen wirst. Und ich freue mich und es ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema. Aber vorher kommen wir zu den Einsendungen. Und zwar haben wir da was per Spotify bekommen von Levi zum Thema Trottelum. Ich lese mal vor. Warum haben manche Trottelummen einen weißen Brillenring? Und warum ist dieser in manchen Regionen seltener als in anderen? Super Podcast und der beste Vogel ist der Löffler.
Levi, du hast uns ja ein paar Mal geschrieben über Spotify und dein Profilbild ist der Löffler. Also den Löffler müssen wir auch mal irgendwann thematisieren. Das werden wir uns also auf unsere Notizzettel schreiben. Und ich fand deine Frage übrigens sehr interessant. Also ich kannte diese Brillenträgerlummen auch, aber...
Ringellummen, ja.
Ringellummen heißen sie, genau.
Kurz... Für alle die, die sich bei Trottelummen vielleicht eher keinen Vogel vorstellen, das sieht so aus wie also ein bisschen süßer Pinguin. Die brüten in Deutschland auf Helgoland an den Felsklippen und die sind so wirklich auch wie so ein Pinguin, so ein bisschen hinten schwarz, der Kopf ist schwarz und die Brust ist weiß im Prachtkleid.
Genau, und dann gibt es aber diese Ringellummen, die sogenannten, und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so einen weißen Augenring haben und so einen Augenstreif oder so einen Ohrstreif, der vom Auge hinabführt. Und das ist ein Seevogel, wie du ja schon gesagt hast, Fabian, der auf der Nordhalbkugel brütet und eben in Deutschland einzig auf Helgoland. Es gibt ungefähr 5 Unterarten und diese Ringellummen, die sind keine Unterart, sondern eine Form. Also wir sprechen hier von einem Polymorphismus, also wir haben eine Art, die in 2 verschiedenen Formen vorkommt. Und zwar auch innerhalb einer Population. Also die mischen sich auch. Und wie du schon gesagt hast, die Nominatform, also die hauptsächliche Form auf Helgoland, die hat eben diesen komplett schwarzen Kopf. Und jetzt fragt man sich natürlich so als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler, warum ist das eigentlich? Warum passiert das? Und deine Frage war ja auch, Levi, warum gibt es die bei uns seltener als anderswo? Und tatsächlich gibt es Studien, die nachgewiesen haben wollen, dass je weiter nördlich man kommt, desto größer wird der Anteil der Ringellummen Also desto mehr Individuen in einer Population haben diesen weißen Augenring. Und dann fragt man sich natürlich, könnte das was mit dem Klima zu tun haben oder mit den Umweltbedingungen? Da hat man noch nicht so richtig eine Antwort gefunden. Was man aber herausgefunden hat, ist, man hat mal Pärchen untersucht, die gemixt sind oder nicht gemixt sind. Und da gab es ein paar Vorteile, die wohl die gemixten Pärchen hatten. Also die Erwachsenenvögel waren schwerer zu der Zeit, als sie ihre Kinder hatten, was ja durchaus ein Überlebensvorteil sein kann. Und auch die Jungen waren teilweise schwerer während der Aufzuchtzeit. Und man weiß es, wie gesagt, noch nicht genau, welche Mechanismen dahinter stecken. Aber auf jeden Fall haben diese Ringellummen in irgendeiner Form einen Vorteil. Sonst wären sie genetisch schon verschwunden in diesen normalen Populationen der schwarzköpfigen Trottellummen.
Oder man kann sagen, es hat zumindest keinen Nachteil.
Oder es hat keinen Nachteil, ganz genau.
Ja, vielen Dank, Levi. Eine sehr spezielle Frage, super interessant. Kurze Frage, Julia, hast du schon mal eine Trottellumme gesehen?
Nee, noch nicht bewusst.
Auch nicht unbedingt ein Feldvogel, aber sehr süß, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Martin, da hast du was mitgebracht. Und ich lese wieder deine Überschrift. Wie viel Zeit verbringst du mit diesen Überschriften?
Das geht snap ganz schnell.
Nein. Also, eigentlich ein trauriges Thema, aber deine Überschrift ist Live in Plastic, it's not fantastic. Menschlicher, ich muss das singen, oder?
Ja, du musst eigentlich, da habe ich die Note hingemacht, damit du singst, weil das ist natürlich eine Referenz auf einen sehr bekannten Song.
Julia, würdest du dir das zutrauen? Ich bin nicht in Stimmung.
Na klar. Life in Plastic, it's not fantastic.
Genau, super, danke dir, Julia.
Perfekt, gerne. Menschlicher Müll in Seglernestern. Martin, berichte.
Also das fand ich eine unheimlich interessante News, die mir da untergekommen ist. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal auch im Podcast erwähnt, Plastik ist ein Riesenproblem. Vor allem eben für Meeresvögel, die das als Nahrung sehen oder Meeresschildkröten, die sich darin verfangen. Aber was ich nicht wusste, es ist auch ein Problem in der Luft. Und zwar als Plastik, was in der Luft herumschwebt. Und es gab 2024 eine Studie dazu, die erstmals nachweisen konnte, dass es eine Interaktion von Vogelarten in der Luft mit Plastik im Luftraum gibt. Die Studie ist jetzt schon ein bisschen älter, aber in den Schweizer Medien wurde sie gerade aufgegriffen. Ich weiß nicht, was der aktuelle Anlass war. Jedenfalls hat man dort 3 Seglerarten untersucht, zwar die Nester, und zwar die Mauersegler, Alpensegler und den Pfahlsegler. Und das waren ungefähr 500 Nester. In 36% der Nester hat man Plastik nachweisen können. Und das finde ich insofern erstaunlich, als dass ja Segler kaum den Boden berühren. Also die verbringen ja eigentlich ihr ganzes Leben in der Luft. Und da vermutet man eigentlich nicht, dass sie dort Plastik sammeln. Denn sie sammeln ihr Nistmaterial ausschließlich aus der Luft. Das sind also Federn, das sind Halme, das sind vielleicht Flugsamen und so weiter. Aber auch Plastik ist damit bei. Und in 4 Fällen konnte man auch nachweisen, dass Tiere sich darin verheddert haben. Also es waren dann auch Schnüre. Also das stellt tatsächlich auch eine Gefahr für die Tiere dar. Man kann dann die Bilder auch in der Originalstudie sehen. Das haben wir euch dann verlinkt in den Shownotes. Ganz beeindruckend fand ich auch ein Bild eines Mauerseglers im Flug, der quasi den Kopf durch ein Plastikstück gesteckt hatte und wie so eine Plastikschärpe trug. Also sehr, sehr beunruhigend finde ich, dass nicht mal der Luftraum vor Plastik sicher ist.
Das ist echt kein Element verschont. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut vorbei in unseren Shownotes, da werden wir euch das natürlich verlinken.
Thema der Woche.
Ja, liebe Julia, danke erst einmal für deinen musikalischen Einsatz. Das hat uns sehr gefreut.
Gerne.
War das erste Mal, glaube ich, dass bei Reingezittert wirklich zumindest tontreffend gesungen wurde.
Ja, also dafür haben wir dich zwar nicht eingeladen, aber das war ein schöner Zusatzpunkt. Du bist ja hier, weil du im Kombi-Projekt beim NABU arbeitest. Und Kombi steht ja für eine bestimmte, wofür steht Kombi überhaupt? Also was heißt das?
Genau, also ich bin die Projektleiterin des größeren Verbundprojekts Kombi. Und Kombi steht tatsächlich für kollektive Modelle zur Förderung der Biodiversität. Erstmal ein ganz schön sperriger Begriff. Mhm. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich was ganz Spannendes, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich was ganz Spannendes. Und zwar schauen wir anstatt auf einzelne Maßnahmen oder dass Betriebe einzelne Maßnahmen alleine umsetzen, schauen wir, dass es einen Zusammenschluss zwischen den Landwirtinnen und Landwirten gibt und diese dann gemeinsam Maßnahmen umsetzen und die dann aber auch gemeinsam beantragt werden. Das Ganze ist Teil des Bundesprogramms für biologische Vielfalt, unser Projekt. Und warum ist es eigentlich vor allem auch spannend jetzt für euch und für die Zuhörenden? Also bei uns ist es so, dass wir, wie ich schon gemeinte, nicht auf diese Einzelflächen schauen, sondern wir verfolgen einfach den Landschaftsansatz. Das, wenn man es jetzt beim Kiebitz zum Beispiel durchdekliniert einmal, das heißt, der Kiebitz braucht einmal die Feldvogelinseln für seine Brutstätten. Aber was ist natürlich auch noch wichtig, sind die Zäune als Prädatorenschutz. Die müssen aufgestellt werden, aber auch das Nahrungsangebot muss stimmen. Und das können wir einfach durch diese Überbetrieblichkeit und diesen landschaftsbezogenen Ansatz dann viel besser koordinieren und auch vor Ort zur Verfügung stellen. Also quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket für den effektiven Vogelschutz, vernetzte Strukturen darzustellen.
Schön, ja, das sind die ganz wichtigen Stichpunkte, die wir da im Zusammenhang mit Agrarvögeln oder Feldvögeln, wie wir sie ja oft nennen, sehr gerne hören. Ich finde immer ganz interessant, wenn man mal ein paar statistische Zahlen noch mit reinwirft. Ich habe mal beim Statistischen Bundesamt geguckt, also Landwirtschaft, ich meine, dieser Begriff ist den meisten bekannt, aber was heißt das eigentlich in Zahlen? Und wenn wir mal auf die reine Fläche Deutschlands gucken, dann haben wir 83% der Fläche Deutschlands sind mit Vegetation bedeckt. Das kann alle mögliche Formen von Vegetation sein. 30% davon sind Wald und sage und schreibe 50% davon gehören der Landwirtschaft oder werden landwirtschaftlich genutzt. Und auch das ist wiederum, kann man nochmal aufsplitten, also 70% davon sind Ackerland, also das, was wir so als Felder wahrscheinlich wahrnehmen. Und 28% sind Dauergrünland, also wahrscheinlich Weiden oder eben Flächen zum Mahd.
Genau.
Und nur ein kleiner Bruchteil davon, nämlich 1%, sind sowas wie Dauerkulturen, also Obst und Weinreben.
Wein, ja.
Und das fand ich ganz interessant, das nochmal so in Zahlen zu sehen. Und ja, man kann eigentlich so ganz allgemeingültig auch sagen, Fundament all dieser Kulturen, dieser landwirtschaftlichen Aktivität ist natürlich die Erde, in der diese Kulturen wachsen. Und das ist ja nicht zuletzt die Grundlage unserer Ernährung und die müssen wir schützen. Und dabei hilft uns der heutige Sponsor dieser Episode. Jetzt kommt Werbung.
Jetzt wird's auch richtig bodenständig. Martin hat es ja schon angekündigt. Diese Podcast-Folge ist unterstützt von Natumi. Und was ist Natumi? Das ist ein deutsches Unternehmen, was 1999 gegründet wurde und pflanzliche Biodrinks herstellt, sitzt in NRW in Preußdorf und produziert ausschließlich vegane Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau. Also sowas wie Hafermilch, Sojamilch, Reis, Dinkel, auch Cashewdrinks und Cuisine-Produkte. Sie setzen sich aktiv für den Umwelt-, Arten- und Klimaschutz ein. Jetzt kann man sich fragen, okay, was hatten diese Haferdrinks jetzt mit Klimaschutz zu tun? Mehr, als man denkt. Und zwar einmal das Thema Boden, das werden wir gleich noch thematisieren und auch ganz allgemein. Wenn wir mal in die Zahlen gucken, dann haben wir ungefähr 40% der weltweiten Landesfläche für die landwirtschaftliche Nutzung. Und dabei sind 60-70% davon, also mehr als die Hälfte, essen wir nicht direkt, sondern verfüttern das an Tiere, um halt tierische Produkte herzustellen. Also kurz als Denkanstoß, wie viel Fläche und auch Wasser und auch CO2 wir sparen könnten, wenn wir mehr direkt die Lebensmittel essen würden, statt sie lange zu verfüttern. Also das allein für den Klimaschutz steckt schon hinter Natumi, aber noch mehr, denn das schützt unsere Böden.
Ja, also Böden sind wirklich Multitalente, kann man sagen. Sie ernähren uns nicht nur, sondern sie sind natürlich auch Lebensraum für Millionen von Lebewesen. Sie filtern Wasser und nicht zuletzt speichern sie auch eine enorme Menge an Kohlenstoffdioxid. Aber, und das ist natürlich auch ganz wichtig, sie sind bedroht und genau hier setzt das NABU-Projekt gemeinsam Bodengutmachen an. Und das wird eben unterstützt von Natumi. Ja, und mit jedem Schluck Haferdrink tut ihr Gutes. Pro Packung Natumi Biohafer Natur fließen 10 Cent direkt in das Projekt und damit unterstützt das Projekt Landwirte und Landwirtinnen, die auf Bio umstellen wollen. Und damit fördern sie automatisch mehr Artenvielfalt, sie nutzen weniger Pestizide und das schützt nicht zuletzt eben auch unsere Böden, das Wasser und unser Klima. Ja, auch die Verpackungen denken mit. 80% der 1-Liter-Verpackung besteht nämlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, sie sind pflanzenbasiert, FSC-zertifiziert, leicht und natürlich ressourcenschonend. Und auch die kleinen Größen ziehen mit bis zu 74% biopflanzenbasiertem Anteil mit. Ja, und vielschichtig für maximalen Frischeschutz hinterlässt nur einen minimalen Fußabdruck.
Unsere Aktion läuft nach dem Motto, wenn weg, dann weg. Also wir haben für euch eine bestimmte Stückzahl an Natumi Bio Haferdrinks reserviert. Schlag zu, sobald die letzte Verpackung über die Ladentheke gewandert ist, ist Schluss mit der Aktion. Es gibt also kein genaues Enddatum, kein Countdown, einfach nur, solange der Vorrat reicht. Also schnell sein lohnt sich. Unterstützt das Projekt.
Mitmachen ist ganz einfach. Mit jedem Schluck eines Haferdrinks könnt ihr also Teil eines großartigen Projektes sein und Boden gut machen. Denn Klimaschutz beginnt beim Frühstück und hört bei der Verpackung nicht auf.
Ende der Werbung. Und bevor wir jetzt so richtig in das Thema Agrarland und Feldvögel und allem, was dazugehört, einsteigen, habe ich noch ein kleines Spiel für euch, nochmal zum Warmwerden. Und Martin, bei dir liegt da schon hier meine altbekannte, umfunktionierte kleine Twisterscheibe.
Ich greife sie einmal.
Kannst ja Julia einmal zeigen. Da gibt es verschiedene Kategorien
das noch nicht.
An Spielen. Also es gibt KI-Songs, Imitation Game, das ist dann so, da haben Kinder Vogelstimmen nachgemacht und ihr müsst dann raten. Oder Vogelstimmen Remastered, da habe ich dann irgendwas an Vogelstimmen verändert.
Genau.
Also wir schauen mal.
Ich werde jetzt mal diesen Fall betätigen.
Also genau, trotz meines Nachnamens Vogel bin ich tatsächlich keine Ornithologin und
das
nicht,
ist
so
schlimm.
Nicht so die Expertin darin.
Du bist hier als Agrarökologin eingeladen.
So, und der Pfeil ist gelandet auf der Kategorie Vogelstimmen Remastered.
Alles
Hast
klar.
Hast du da was?
Ich habe da was, natürlich. Also, wir haben hier eine Vogelstimme, die ich in irgendeiner Form verändert habe. Da könnt ihr jetzt alle mal gerne mitraten, was das sein könnte. Ich sag mal noch nicht, was ich gemacht habe. Dann bleibt es ein bisschen spannender.
Okay, alles klar. Das gefällt mir sehr gut. Hat
gefällt
was Experimentelles.
Gut? Ja, ich finde auch irgendwie, der Anfang klingt so ein bisschen wie so ein Dino.
Er könnte auch ein Horrorfilm sein.
Und dann kommt, kommen die Aliens.
Dann kommt irgendwie Disco.
Ja, was könnte das für ein Vogel sein?
Also das
ist keine Ahnung.
Auf jeden Fall ausgesucht, der auch in den Kontext passt. Ne?
Ich habe mir einen Kontextvogel ausgesucht. Und bevor Martin es auflöst, schmeiße ich mal das Original rein. Der Metalldetektor alias. Martin, möchtest du es sagen?
Ja, es ist der Kiebitz, den hast du ja auch schon erwähnt. Der fällt ja vor allem auch auf, weil er diesen tollen Balzflug macht, während er den Balzgesang präsentiert und ne, mit seinen Flügeln so gauklerartig fliegt. Ja, ein schönes Bild, wenn man ihn dann mal zu Gesicht bekommt in der Agrarlandschaft.
Ja, und damit der Vogel leben kann in unserer Feldflur, braucht es ganz, ganz viel Unterstützung. Zum Kiebitz werden wir vielleicht nochmal kommen. Da gibt es nochmal was Spezielles, dass der auf Maisäckern anfängt zu brüten und so weiter. Aber Julia, was bauen die landwirtschaftlichen Betriebe denn bei euch im Kombiprojekt an?
Aber Kiebitz ist da schon ein gutes Stichwort, das ihr genannt habt, beziehungsweise auch der spannende Laut jetzt vom Kiebitz. Am Ende hoffentlich Feldlerchen, Rebhühner, Braunkehlchen und Kiebitze. Das wäre schön, wenn sie das anbauen könnten.
Das wäre wirklich toll, wenn das ginge, ja.
Vögel anbauen ist sehr cool.
Aber tatsächlich sind unsere Betriebe so divers, wie auch die vier Regionen, in denen sie liegen. Das reicht bei uns von Wein bis Wasserbüffel.
Cool.
In Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel stark intensive Ackerbauregion mit hohen Bodenpunkten. Da wird vor allem dann Beerenobst und auch Getreide angebaut. In Hessen haben wir aber zum Beispiel mehr den Fokus auf dem Grünland. Und was hier auch nochmal ganz spannend ist, ist, dass man manchmal gerade im Punkt, welche Arten man fördern möchte in der Flur, mal umdenken muss oder so einen vermeintlichen Umweg gehen muss, um dann ans Ziel zu kommen. In Hessen war das nämlich so, dass eigentlich die koordinierende Stelle, die bei uns auch immer eine wichtige Funktion im Projekt einnimmt, vorgeschlagen hat, dass es sinnvoll wäre, das Braunkehlchen dort vor Ort zu schützen. Dann aber in Rücksprache mit den Landwirtinnen und Landwirten festgestellt wurde, das geht jetzt gerade erstmal so nicht, weil wir tatsächlich ein großes Problem haben mit Giftpflanzen im Grünland und deswegen eigentlich erstmal dafür eine Maßnahme gefunden werden muss, in der die Lupine dort entnommen wird und man dann erst den nächsten Schritt gehen kann, um dann wirklich das Braunkehlchen zu schützen mit Ansitzwarten oder auch der verspäteten Maat und dem Nestschutz. Also das ist da vielleicht ganz spannend dann auch nochmal in dem Punkt.
Also ich finde auch interessant, dass ihr da so divers seid in den Regionen und auch in den unterschiedlichen Konzepten wahrscheinlich der Betriebe, die da mitmachen. Auch da habe ich mal geguckt, ja, was denn so die Agrarvögel an Lebensräumen eigentlich bevorzugen. Also es gibt ja, weiß ich nicht, schätzungsweise 3-4 Dutzend Feld- oder Agrarvögel, die wir so in der Kulturlandschaft haben. Und ein Stichwort oder eine Bearbeitungsform ist vor allem das Grünland, was sehr, sehr beliebt ist. Grünland und Brachen, ich glaube, das muss man nicht groß erklären. Also da haben wir natürlich vor allem bei den Brachen, wir haben wenig wirtschaftliche Nutzung oder auch methodische Nutzung. Das heißt also, wenn dort Bodenbrüter zum Beispiel ihre Nester haben oder ihre Jungen aufziehen, dann sind sie weitestgehend geschützt. Ne? Und wir haben natürlich auch sehr viele Nahrungstiere, weil in der Regel auch keine Pestizide eingesetzt werden. Auch beim Grünland gilt das. Aber es gibt auch vereinzelt Kulturen, wie zum Beispiel die Luzerne, die als Dauerkultur angebaut wird und ja hin und wieder mal gemäht wird, um sie eben zu nutzen. Dort zum Beispiel gehen sehr gerne Hühnervögel rein, um dort nach Nahrung zu suchen. Und bei uns gibt es ja zwei wichtige Hühnervögel in der Agrarlandschaft. Das ist zum einen die Wachtel. Und die hören wir uns auch mal kurz an.
Bück den Rück ist ein guter Spruch dafür.
Na, das ist die Wachtel, der kleinere der Hühnervögel, die wir so haben. Und dann gibt es noch den etwas größeren, der auch sehr selten geworden ist. Oder
ist es nicht der Fasan?
Ist nicht der Fasan. Der gehört ja eigentlich auch nicht zu unserer natürlichen Vogelfauna. Aber es ist dieser Vogel hier. Auch relativ bunt, wenn man ihn denn mal sieht. Das ist das Rebhuhn. Und dann gibt es auch noch Kulturen wie zum Beispiel Hackfrüchte. Finde ich auch einen schönen Begriff. Dazu zählen so Sachen wie, ich glaube, Kartoffeln und Rüben. Also Zuckerrüben sind wohl auch noch sehr verbreitet. Und das war mir auch neu. Der Ortolan geht wohl gerne in solchen Kulturen auf Nahrungssuche. Und wir hören uns auch mal den Ortolan an.
Sehr schöner Vogel. Hat dann gerne so Alleen mit Eichen und daneben eben Hackfrüchte oder natürlich Brachen oder natürliche Wiesen sind noch besser. Aber übrigens kurz Hackfrüchte. Kartoffeln, Rüben, da pflanzt man halt so zwei Reihen und dazwischen ist eine größere Lücke und da hat man dann früher eben gehackt mit einer Hacke. So, deshalb heißt es übrigens so. Kurze Erklärung. So, und jetzt hören wir uns den kleinen Ortolan an.
Ja, der Ortolan gehört ja zu den Ammern und ich finde, man hört ihm auch diese Verwandtschaft an. Also er erinnert mich so ein bisschen an die Goldammer auch, ne? Ja, und dann gibt es natürlich so Kulturen wie Mais und der ist eigentlich so ein ziemliches No-Go. Also ich weiß, dass Untersuchungen herausgefunden haben, dass Kiebitze dort auch auf Nahrungssuche gehen, aber nur in den ganz, ganz frühen Stadien. Also wenn der Mais noch nicht aufgekeimt ist oder wenn die Jungpflanzen noch sehr klein sind. Denn das Problem ist, der wächst sehr schnell hoch und Feldkulturen sind eigentlich Gift für Tiere, denn dort finden sie in der Regel keine Nahrung.
Absolut, bei Mais, der wird spät eingesät. Das gibt erstmal so eine relativ wenig Vegetation, was der Kiebitz spannend findet und anfängt zu brüten. Aber dann kommt der Mais dann spät hoch. Es gibt einen hohen Maschineneinsatz, sei es nur für die Pflege, sei es fürs Düngen und so weiter, wo dann auch die Nester plattgefahren werden. Also von wenig Deckung bis dann schnell zu dicht, um jetzt mal ein Problem bei dem Kiebitz anzureißen. Aber vielleicht generell mal noch die Probleme und Julia ergänzt da gerne. Wir haben einfach unglaublich viel landwirtschaftliche Fläche. Da ist der Ertrag aufs Maximum gepolt. Das heißt, da wächst kaum was anderes durch Herbizide, teilweise auch so Totalherbizide, die wirklich alles platt machen, dann bis auf die Pflanze, die angebaut werden soll. Da lebt nicht viel anderes. Da ist in der Wüste teilweise mehr zu finden als auf so einem Acker. Also das ist ein Hauptproblem.
Ja, die intensive Landnutzung auf jeden Fall, genau, ist einer der Haupttreiber des Biodiversitätsverlustes insgesamt, ja.
Du hattest ja auch schon ein paar Maßnahmen angeteasert, die im Rahmen des Projektes umgesetzt werden. Gibt es da noch mehr oder was ist so die Bandbreite der Maßnahmen?
Ja, da haben wir tatsächlich wirklich auch richtig viele diverse spannende Maßnahmen. In unserem Projekt ist es eigentlich so, dass wir den Fokus tatsächlich mehr auf diese überbetriebliche Umsetzung und diesen landschaftsbezogenen Ansatz legen. Und um das nochmal kurz vorwegzunehmen, ich sehe das tatsächlich auch als Schlüssel für diesen effizienten Agrarnaturschutz. Aber natürlich haben wir auch die Maßnahmen in der Praxis, die wir umsetzen und wo wir den Ansatz dann auch nochmal erproben. Und in Brandenburg ist es, was ich vorhin schon erwähnt hatte, mit dem Kiebitzschutz. Also dort werden die Feldvogelinseln aufgestellt und auch Zäune für den Prädatorenschutz ist zum Beispiel eine wichtige Maßnahme. Und eine interessante Anekdote aus Brandenburg ist auch, dass wir dort einen Hanf-Energiemix anbauen. Tatsächlich für die Biogasanlage ist das gedacht. Mit wunderschönen, blühenden, mehrjährigen Stauden. Und da sind natürlich hervorragende Ansitzwarten auch. Durch das späte Abtragen dann auch der Fläche für die Biogasanlage ist dann tatsächlich dort plötzlich das Braunkehlchen zum ersten Mal aufgetaucht.
Sehr cool.
Also das ist dann auch immer ein spannender Effekt dazu.
Ich kenne auch Studien aus den Niederlanden, glaube ich, wo sich Sumpfrohrsänger liebend gern auf so Hanfplantagen niederlassen. Das ist auch ein ziemlich nettes Bild, wie so der Rohrsänger so hockt da zwischen den blühenden Cannabispflanzen. Ja. Naja.
ja, müsste vielleicht nochmal genauer, detaillierter untersucht werden, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. Genau,
oder so, ja.
Genau, ja. Und was sie da eigentlich hinzieht. Genau, und dann nochmal, um so einen kleinen Schwenk nochmal nach Baden-Württemberg zum Beispiel zu machen, da sind die Maßnahmen, dass wir dort einzelne Feldbäume im Acker haben, schöne alte Walnussbäume tatsächlich, die sich natürlich eigentlich sehr gut eignen für Steinkauz, Wendehals, also da sind dann Nachpflanzungen gedacht, aber auch Nisthilfen und natürlich eine schöne Blühwiese dann unter den Feldbäumen als ökologische Aufwertung. Und wir haben natürlich das Glück, das habe ich noch nicht verraten, aber wir sind im Kaiserstuhl.
Schön.
Ja, und was gehört natürlich in die Region des Kaiserstuhls mit seinen schönen ockerfarbenen Lösswänden und den Weinbergen? Natürlich der Bienenfresser.
Ja, schön. Das ist natürlich eine schöne Vorzeigeart auch, ja.
Genau. Und da, der Bienenfresser braucht natürlich aber auch die blühenden Weinberge für ein ausreichendes Nahrungsangebot. Und gerade durch diesen Strukturwandel und die kleinen Parzellen im Weinbau auch und diese Schwierigkeit überhaupt, den Wein dort anzubauen und zu bearbeiten, die Fläche zu befahren etc., sinkt da einfach auch die Anzahl an WinzerInnen, die das bewirtschaften wollen. Und dadurch haben wir das Problem vor Ort, dass es halt immer mehr verbuscht, diese Rebböschungen auch nicht mehr gepflegt werden. Und das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme bei uns im Kombi-Projekt, dass sich dort ungefähr so 40 Winzerinnen zusammenschließen und dann gemeinsam einen Antrag stellen, weil es sich einfach mehr lohnt, dann auch das zusammen zu machen für diese Böschungspflege und Aufwertung für den Bienenfresser dann an der Stelle auch.
Ich finde ja auch immer ganz interessant, man vergisst ganz oft, dass ja hinter Landwirtschaft auch Menschen stehen, die ja wirtschaften, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen und so weiter. Und ich finde ganz schön, ihr habt mal einen O-Ton mitgebracht von einem eurer Partnerlandwirte aus Brandenburg, ich glaube aus Werder, ne? Nämlich der Bauer Ulfried.
Genau.
Und ihr habt ihn ja gefragt, was ist seine Motivation eigentlich, sich als Landwirt für den Naturschutz zu engagieren? Und das hat er gesagt.
Also ich bin Landwirt und nicht nur Landwirt, sondern auch verbunden mit der heimatlichen Natur. Bin als Kind hier groß geworden, habe die Vielfalt der Natur hier erlebt. Mit Pflanzen und Tieren, bin 60 Jahre lang zur Jagd gegangen und habe da einen Fluss genommen und im Naturschutzverband mit Gleichgesinnten versucht, schon immer Naturschutz zu betreiben. Am Herzen liegt mir besonders, weil ich das auch am meisten kenne, die Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen, speziell Wildvögel und auch Wildtiere, die hier in unserer Landschaft vorkommen, die wir versuchen zu schützen und Lebensraum zu erhalten, was leider nicht immer gelungen ist. Und deshalb versuchen wir es jetzt mit den Maßnahmen, die wir jetzt durch die Kooperative haben, umsetzen zu können.
Ja, welche Probleme hat denn eigentlich die Biodiversität, also die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft?
Genau, da ist es dann spannend zu sehen, zu hören, was die älteren Semester aus der Landwirtschaft da dann auch zu berichten haben. Die kennen das natürlich von früher, diese blühenden, vielfältigen Landschaften. Und dazu kann ich auch noch was erzählen, und zwar ein Projektpartner, der Landschaftserhaltungsverband aus dem Breisgau Hochschwarzwald, hat dazu auch ein spannendes Projekt zum Rebhuhn. Und das ist tatsächlich entstanden durch so einen schönen Bottom-up-Ansatz. Also die Landwirtinnen und Landwirte und die Jägerschaft vor allem kamen dann auf den Landschaftserhaltungsverband zu und haben gesagt, Mensch, wir kennen das noch von früher, dass da das Rebhuhn dann noch herumlief und auf den Äckern das natürlich viel anders aussah und vielfältiger. Wie können wir denn das Rebhuhn hier wieder zurückholen auf die Fläche? Und das, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, dort ist es eine stark intensive Ackerbauregion mit fruchtbaren Böden. Da ist natürlich wichtig, die Landwirte sind im ersten Punkt immer, müssen wirtschaftlich agieren. Und haben natürlich dann erstmal den Blick darauf, dass die Erträge auch stabil bleiben. Aber wenn sie dann natürlich sagen, sie initiieren das von sich aus, sie finden das wichtig, dann ist da natürlich eine andere Motivation dahinter. Und das finde ich total spannend, weil wir auch immer so ein bisschen dieses Thema haben, dass Naturschutz und Landwirtschaft so konträr zueinander sind. Aber das sind sie tatsächlich gar nicht, weil wir anhand des Beispiels dann auch sehen, dass es die Motivation der Landwirte gibt und dass man die halt auch nutzen sollte, indem man sie natürlich anspricht, indem man ihnen aber auch die Möglichkeit überhaupt erstmal gibt, zu sagen, was ist denn sinnvoll auch auf der Fläche umzusetzen. Ja, und seitdem dieses Projekt gestartet ist, sind da auch die Rebhühner tatsächlich auch schon zurückgekommen und die Landwirtinnen sind auch happy darüber.
Mhm. Wie schön, das kleine Rebhuhn.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich finde immer ganz interessant diesen Aspekt Kulturlandschaft, Agrarlandschaft, das wird ja immer so als konträr betrachtet zur Artenvielfalt. Aber man muss ja eigentlich auch bedenken, dass die Kulturlandschaft ja auch ein Riesenpotenzial bietet für eben nicht zuletzt viele Vogelarten. Also ohne die Kulturlandschaft wäre hier vieles wahrscheinlich Buschland oder Wald. Also so unnatürlich ist die Agrarlandschaft an sich eigentlich gar nicht, oder?
Genau, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das ist immer so ein bisschen der Trugschluss, der gedacht wird, dass wenn wir jetzt alles brach liegen lassen und plötzlich nichts mehr machen in unserer Agrarlandschaft, dass dann die biologische Vielfalt plötzlich zurückkehrt und wir wieder viele Feldvögel haben. Aber das ist leider nicht der Fall, weil das Problem ist tatsächlich ja wirklich die Landnutzungswandel an der Stelle. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr hin zu einer Extensivierung der Landnutzung an der Stelle und weg von der Intensivierung. Das ist eigentlich der Schlüssel darin, um dann wieder mehr in die Anführungszeichen Natürlichkeit zu geraten. Die Arten haben sich einfach Jahrtausende daran gewöhnt, an diese extensive Bewirtschaftung. Und ja.
Um das nochmal so ein bisschen anschaulich zu machen, also wenn man früher vergleicht mit heute, dann ihr guckt in die Landschaft, ihr seht riesige Felder mit wirklich dieser einen Frucht, sei es natürlich ein Rapsfeld, sieht toll aus, oder meinetwegen Maisacker, da wächst wirklich nichts anderes. Wir haben Flächen, die sind gigantisch. Also wir haben nicht kleine Parzellen, wo der eine mal das anbaut, der andere das, überall wachsen dazwischen Kräuter, es fliegen Insekten, es gibt ganz viele diverse Strukturen. Also das hat sich spätestens mit den Flurbereinigungen, wo man gesagt hat, man braucht große, effiziente, produzierende Flächen, halt geändert. Die sind stark gespritzt, da ist nicht viel anderes. Es wird ganz viel Dünger verteilt, der sich halt in der Landschaft, auch im Grünland, was ja an sich erstmal ein bisschen, ja, sag ich mal, entspannter ist als so ein Maisacker, aber auch da, es finden sich so viele Nährstoffe, dass sich wenig Pflanzenarten durchsetzen, nur ein paar Insekten, vor allem Generalisten, die dann davon profitieren. Also es ist ein ziemlich tiefgehendes Problem, natürlich auch dann mit direkten Folgen, wie es gibt keinen Lebensraum, sie können irgendwo brüten, sie finden keine Nahrung. Also in diesem Stadion sind wir aktuell und da müssten wir ziemlich bald rauskommen.
Ja, also du hast es, glaube ich, auch nochmal schön zusammengefasst. Das ist alles ein sehr komplexes Gefüge aus Nahrungssicherung, Auskommenssicherung für die Landwirtinnen und so weiter und natürlich auch ja Lebensräumen oder auch sich in ihrer Entwicklung einfach lassen. Und ich glaube, was wichtig ist, an der Stelle auch nochmal zu sagen, es geht um die Lebensgrundlagen aller Beteiligten, also der Tiere, der Pflanzen und der vielen anderen Organismen, aber eben auch der Menschen, ne? Und was würdest du denn sagen, wie können wir denn alle Teil einer Lösung oder dieser, na nicht der Lösung, aber dieser Herausforderung sein, der Meisterung dieser Herausforderung?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube tatsächlich, ich hatte es ja vorhin auch schon kurz gesagt, ne? Also dieses Gegeneinander zu sein und zu sagen, Landwirtschaft und Naturschutz passen nicht zusammen, diese Strukturen aufzubrechen im Kopf auch erst einmal und dann tatsächlich Schilder lesen, die Landwirtinnen und Landwirte aufstellen zu den Maßnahmen, die sie umsetzen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen weird, aber tatsächlich wissen wir das ja selber von unserer eigenen Arbeit. Anerkennung ist wichtig. Und wenn die Landwirtinnen und Landwirte einfach auch eine gesellschaftliche Anerkennung feststellen und darauf angesprochen werden, hey Mensch, hast du eine tolle Maßnahme da umgesetzt mit deinem Erbsenfenster und auf deinem Acker, dann ist das nochmal so eine zusätzliche Motivation auch für die vor Ort. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Wir können uns dafür entscheiden, einfach, was wir für eine Landschaft vor Ort und vor unserer Haustür auch haben wollen.
Und natürlich unterstützen wir mit dem Kauf solcher Produkte von solchen LandwirtInnen natürlich deren guten Willen, die auch oft, ja, vielleicht nicht immer keinen finanziellen Vorteil daraus ziehen, sondern einfach auch für die gute Sache da stehen. Also mit dem Kauf können wir da auch entscheiden, was wir fördern möchten und was nicht. Daneben ist das natürlich auch eine riesige politische Debatte. Wo gehen Subventionen, wo gehen Förderungen hin? Aber die ist, sage ich mal, im ersten Schritt natürlich schwieriger zu beeinflussen.
Ja, also auf jeden Fall sehr spannendes Projekt, Julia. Und wir wünschen dir und deinen beteiligten Kolleginnen und den Landwirtinnen auf jeden Fall viel Erfolg im Projekt und hoffen, dass es zu einem erfolgreichen Ziel führt und noch viele ähnliche Nachfolgeprojekte geben wird.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, und wenn ihr vorbeigucken wollt, wir werden euch das Kombi-Projekt natürlich verlinken. Also nochmal kurz kollektive Modelle zur Förderung der Biodiversität. Also die Artenvielfalt soll gefördert werden und dabei ein kollektiver Ansatz mit verschiedenen LandwirtInnen gefahren werden.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, wir haben natürlich auch Nabu-Gezwitscher für euch mitgebracht. Und zwar folgendes. Wenn ihr am Wochenende mal gelangweilt seid, dann gibt es eigentlich keinen Grund dafür, denn schaut doch mal vorbei, was der NABU so an Veranstaltungen anbietet. Unter nabu.de/Termine könnt ihr nämlich von zahlreichen Gruppen und diversen Veranstaltungen aussuchen. Zum Beispiel, wenn wir mal die letzte Juliwoche anschauen, da gibt es eine Vogelradtour in Ochsberg in Sachsen, Oger oder
ein Oger könnte da auch sein.
Ein Oger könnte da vielleicht sehen. Es gibt natürlich auch noch andere vogelkundliche Führungen, zum Beispiel in Wedel in Schleswig-Holstein. Oder ganz interessant auch die internationale Streuobsttagung in Bad Boll in Baden-Württemberg oder eine Wanderung ins Reich des Steinaders in Hindelang in Bayern.
Also ihr seht, viele, viele Gruppen machen tolle Sachen. Ihr könnt filtern nach Zeitraum, nach Bundesland, nach Postleitzahl oder auch nach Veranstaltungstyp, wenn ihr sagt, ich will auf jeden Fall eine Exkursion oder einen Workshop, irgendwas, wo ich was machen kann. Und natürlich auch, falls ihr selbst etwas machen möchtet, Leute mitnehmen möchtet, dann könnt ihr über den NABU auch selbst Termine einstellen. Also schaut vorbei unter nabu.de/Termine und schaut, was bei euch in der Nähe so Cooles abgeht.
Ja, und dann lassen wir doch mal wieder ein Vögelchen die heutige Episode ausklingen oder abschließen und kommen zum Bird of the Day. Und alle sind natürlich angehalten mitzuraten, erst einmal. Also auch ein sehr, wenn man ihn denn hat, ein sehr vertrauter Sound der landwirtschaftlichen Flächen.
Also ihr hört am Anfang so ein zum Klickern und dann, finde ich, drückt dieser Vogel das so raus noch.
Ja, genau, das stimmt. So. Und man muss dazu sagen, man sieht die Art nicht in ganz Deutschland. Es gibt so eine Hochburg, das sind so die, grob gesagt, die neuen Bundesländer, also Osten und Nordostdeutschland. Und man kann sagen, das ist die größte Art ihrer Gruppe in Deutschland. Also es gibt verschiedene Arten dieser Vogelgruppe. Und ich lese mal vor, was das NABU-Vogelbuch zum Gesang sagt. Der Blenkgesang ist wenig variabel und sehr einprägsam. Er startet langsam tickend und beschleunigt sich zu einem rasselnden Ende. Wie ein schnell geschütteltes Schlüsselbund. Das fand ich ganz schön als kleine Eselsbrücke.
Ja, da habe ich mir was Schönes überlegt.
Hast du dir was Schönes überlegt, Herr Karwinkel?
Was liest du denn hier aus meinem Buch vor? Ich lese einfach mal noch ein Kapitel vor aus dem Buch und das nennt sich Attraktive Krawatte. Da geht es jetzt um das Aussehen. Studien haben unter anderem bei der nachgewiesen, dass erhöhte Schwarzanteile mit der Dominanz von Männchen korrelierten. Ein dunklerer Brustfleck, in Klammern die Krawatte, und dunklere Flügeldecken könnten also mehr Bruterfolg mit sich führen. Ihre Bruststrichelung reflektiert außerdem stark unter UV-Licht, was ebenfalls eine Rolle bei der Partnerwahl spielen könnte. Wir haben also den größten Vertreter einer Gruppe. Wir haben einen Feldvogel, der vor allem im Osten verbreitet ist. Braun, Strichelung und eine kleine dunkle Krawatte.
Genau, also wir können mal vorwegnehmen, es sind die Ammern. Und jetzt klickt es vielleicht bei euch, es ist die Grauammer. Also ein Feldvogel, der auch lange Zeit unter der Intensivierung der Landwirtschaft gelitten hat.
Sehr stark, ja.
Aber tatsächlich in den letzten 10 Jahren so einen kleinen Aufwind erlebt hat. Also hoffen wir mal, dass der bestehen bleibt.
Auch im Winter, da machen die teilweise größere Trupps. Also sehr, sehr schöner Vogel, lohnt sich die Augen aufzuhalten. Und damit spiele ich sie noch einmal ein und wir verweisen wie immer auf unseren Instagram-Account. Da könnt ihr nämlich mehr Infos kriegen zum Bird of the Day, zur Podcast-Episode. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle herzlichen, herzlichen Dank, Julia, dass du da warst.
Sehr gerne. War mir eine Freude mit euch.
Ja, schön, dass wir einen Einblick gewinnen durften in das Kombi-Projekt. Und ja, wir hoffen, dass es euch da draußen auch interessiert hat und gefallen hat. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt reingezwitschert, damit ihr keine Folge verpasst, aktiviert am besten das Glöckchen bei Spotify. Lasst uns eine Bewertung da, kommentiert gerne,
abonniert uns, empfiehlt uns weiter und
es gibt ganz viel zu tun.
Ganz viel zu tun für euch.
Schreibt an vogelpodcast@nabu.de, wenn ihr eine Frage oder Anmerkung habt und wir freuen uns, von euch zu lesen.
Genießt den Tag, wir haben euch lieb und damit Grüße aus dem Studio aus Berlin von uns drei. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.